Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Lennart Pyritz, herzlich willkommen. In dieser Woche ging es viel um die neuen STIKO-Empfehlungen zu den angepassten Corona-Impfstoffen, unter anderem für Menschen ab 60. Wir schauen heute auf die aktuellen Empfehlungen zu Corona-Impfungen bei Kindern, die sich je nach Land mitunter deutlich unterscheiden. Außerdem berichten wir über mögliche Risiken von Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel Vitaminpräparaten für Kinder. Und wir gehen der Frage nach, woher die Menschen stammten, die im frühen Mittelalter England besiedelt haben. Ein Migrationsereignis, das die Bevölkerungsstruktur dort bis heute mitprägt. Zuerst geht es aber um die Artemis-Mission. Die sollte längst unterwegs zum Mond sein, so hatte es die NASA geplant. Doch der Erststart der neuen Mondrakete wurde Ende August und auch Anfang September aus technischen Gründen zweimal abgesagt. Gestern nun gab es einen Test der Wasserstoffleitungen, die bei den ersten beiden Startversuchen für Probleme gesorgt hatten. Danach könnte es im Idealfall nächste Woche zum Mond gehen. Die Rakete soll dann die neue Orion-Kapsel ins All bringen, wobei dieses Mal nur Messpuppen an Bord sind und noch keine Menschen. Dirk Lorenzen beobachtet die Mission von Anfang an. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und zuerst gefragt, ob der Test gestern erfolgreich verlaufen ist.
Ja und nein, muss man sagen. Tatsächlich hat man den Countdown durchgespielt bis so etwa 10 Minuten vor dem Start mit Betankung, Test der Systeme und so weiter. Das hat alles soweit ganz gut geklappt, aber sind eben an zwei Leitungen, durch die dieser extrem kalte, flüssige Wasserstoff fließt, wieder Lecks aufgetreten. Das eine Leck hat man mit einigen Tricks reparieren können, das andere war nicht ganz so schlimm. Das heißt, eigentlich hat man alle Ziele erreicht. Man hätte rein vom Betanken her starten können, aber man sieht eben, mit diesen Wasserstoffleitungen gibt es eben doch noch gewisse Probleme.
Wann könnte es denn jetzt tatsächlich losgehen zum Mond?
Zur Diskussion steht immer noch der kommende Dienstag, 27. September. Der Ausweichtermin wäre der 2. Oktober, das ist dann der Sonntag. Die NASA hat jetzt gestern nur mitgeteilt, dass man sich die Daten jetzt in Ruhe ansieht und dann entscheiden will. Ohnehin gibt es noch eine zweite Hürde, das ist das Notsystem, das die Rakete im Falle von technischen Problemen beim Start zerstören soll, damit die Rakete nicht irgendwo unkontrolliert einschlägt. Und dieses Notsystem braucht Batterien. Deren Ladezeit ist nach offizieller Zertifikation bereits abgelaufen. Das heißt, die NASA hat bei der US-Weltraumtruppe, die dort für die Sicherheit zuständig ist, beantragt, dass man diese Batterien ruhig weiter als funktionstüchtig ansieht.
Lassen sich denn diese Batterien nicht aufladen oder relativ zügig austauschen?
Das geht, aber es geht eben nicht auf der Startrampe. Das ist das Problem. Das heißt, sollte jetzt entschieden werden, dass die Rakete neue Batterien braucht, dann müsste diese gesamte große Rakete zurück in die Montagehalle gefahren werden. Das würde dann den Start mindestens bis auf Ende Oktober verschieben. Ohnehin droht auch noch vom Wetter Ungemach, denn da ist ein Hurrikan, der womöglich nächste Woche Florida treffen könnte. Da müsste dann die Rakete, sofern sie nicht vorher gestartet ist, auch noch schnell zurück in die Halle. Also entschieden ist da noch nichts, aber manche Experten rechnen doch eher mit einem Start Ende Oktober als nächste Woche.
In dieser Woche findet ja auch in Paris der Weltraumfahrtkongress statt. Welche Rolle spielen dabei die Pläne, zum Mond zu reisen?
Die Verantwortlichen vieler Raumfahrtagenturen haben natürlich über dieses heiße Thema Montag gesprochen, über die Rückkehr, wobei China und Russland da nicht vertreten waren. Das heißt, deren genauen Pläne, die bleiben noch etwas offen. NASA, ESA und Co. wollen aber ja in einigen Jahren nicht nur wie bei diesen ersten Artemis-Missionen um den Mond herumfliegen, sondern wirklich Menschen auf die Mondoberfläche bringen. Dafür werden aber noch Landefähren gebraucht. Die sollen SpaceX und ein anderes Unternehmen liefern. Und die NASA hat in Paris eben bekannt gegeben, dass diese zweite Landefähre jetzt ausgeschrieben ist. Mit der sollen dann Menschen irgendwann mal in der Nähe des Mond-Südpols landen. Das ist aber alles frühestens Ende dieses Jahrzehnts soweit. Beim letzten großen Weltkongress vor der Pandemie, da hatte man noch euphorisch 2024 als Termin der nächsten Landung von Menschen auf dem Mond verkündet. Inzwischen herrscht aber überall mehr Realitätssinn. Der Mond bleibt eben ein schwieriges Ziel. Da braucht man sehr, sehr viel Geduld.
Auch die ESA ist ja an diesen Plänen beteiligt und hat gestern die möglichen Kandidaten für die Mondfahrt bekannt gegeben. Wer ist dabei?
Zu den 7 Nominierten gehören auch Alexander Gerst und Matthias Maurer. Aus Europa ist dann ja frühestens bei der 4. Artemis-Mission jemand dabei. Das wäre dann die 2. Landung auf dem Mond, irgendwann mit Glück 2027, 2028. Klar, Deutschland möchte gern dabei sein, aber andere ESA-Länder wollen das auch, allen voran Frankreich und Italien. Wer dann wirklich als erster aus Europa in der Orion-Kapsel Platz nimmt, wird vor allem vom politischen Willen, aber auch vom finanziellen Willen des Heimatlandes abhängen.
Frühestens kommende Woche könnte es losgehen, vielleicht aber auch erst im Oktober oder noch später. Dirk Lorenzen mit einem Zwischenstand zur Mondmission Artemis der NASA. In dieser Woche findet in Hamburg der 50. Deutsche Lebensmittelchemietag statt. Der Schwerpunkt dabei, die Untersuchung und Überwachung von Lebensmitteln, um mögliche Gesundheitsschäden zu vermeiden. Gestern hatten wir dazu bereits einen Beitrag in der Sendung, in dem es um Silikonbackformen ging, aus denen gesundheitsgefährdende Stoffe austreten können. Heute schauen wir auf Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Vitaminpräparate. Ein boomender Markt. Inzwischen werden solche Produkte auch speziell für Kleinkinder und sogar für Säuglinge angepriesen. Eine Entwicklung, die allerdings von den Fachleuten auf der Konferenz in Hamburg sehr kritisch gesehen wird. Einzelheiten von Volker Mrasek, der für uns auf der Konferenz in Hamburg ist.
Über 50 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel für Kinder. So viele Produkte kamen bei der Recherche im Internet zusammen. Bei 14 von ihnen wollten die Sachverständigen aus dem staatlichen Untersuchungsamt in Karlsruhe genauer wissen, was und wie viel drinsteckt, und analysierten sie im Labor. Multivitaminpräparate und Probiotika, speziell beworben für Säuglinge und Kleinkinder, so die Lebensmittelchemikerin Verena Bock.
Meistens eher so Lutschtabletten oder Produkte, die dann in Gummibärchenform in den Verkehr gebracht werden oder in Form von Tropfen. Ein Produkt hatten wir, das sollte sich die Mutter auf die Brustwarze träufeln und das Kind dann gestillt werden, sodass das Kind es dann aufnimmt, eben über die Brustwarze. Die Vielzahl der Produkte findet man im Internet, weniger jetzt so in den gängigen Drogerien schon auch, aber das sind dann eher Einzelfälle.
In 4 von 5 dieser Präparate übertraf mindestens ein enthaltener Nährstoff die Menge, die Säuglinge oder Kleinkinder davon täglich benötigen. Der Gehalt von Vitamin E lag bis zu 3,5-mal über dem Referenzwert, der für Vitamin K sogar bis zu 5-mal.
Die Erfahrung, die wir haben, ist, je übertrieben diese Werbung, und so kritischer ist dann das Produkt.
Tabata Rajcic de Resende, auch sie Sachverständige für Nahrungsergänzungsmittel in der Karlsruher Fachbehörde. Die stufte alle 14 Produkte als nicht verkehrsfähig ein, darunter auch eines, das Milchsäurebakterien enthält. Auf der Verpackung konnte Verena Bock lesen,
dass eine Frau, die ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat, nicht, ja, wie sagt man, die mikrobielle Flora abbekommen hat durch die natürliche Geburt, und deswegen müssen wir jetzt Milchsäurebakterien zusätzlich aufnehmen, also das Baby. Damit wird dann eben geworben und Ängste geschürt und Geld gemacht.
Die Ergebnisse der Analysen seien beunruhigend, findet Dirk Lachenmeier, zuständiger Abteilungsleiter im Untersuchungsamt.
Hier ist eben besonders fragwürdig, dass man so einer sensiblen Verbrauchergruppe ja Produkte anbietet, wo man eben sehr leicht auch zu einer Überdosierung kommen kann.
Mit akuten gesundheitlichen Schäden sei bei den gemessenen Vitaminmengen zwar nicht zu rechnen, doch man muss ja davon ausgehen, Eltern geben ihrem Nachwuchs die Nahrungsergänzungsmittel nicht nur einmal, und manchmal sind es auch mehrere gleichzeitig.
Es sind ja auch in der Vergangenheit schon Intoxikationsfälle von Säuglingen berichtet worden, die eben ein Vielfaches dieser Mengen aufgenommen haben. Zum Beispiel gerade Vitamin D ist da kritisch, sodass die Säuglinge dann tatsächlich auch intensivmedizinisch behandelt werden mussten, weil die Leute denken ja, viel hilft viel. Das ist hier in dem Fall eben nicht der Fall, dann eben viel zu viel Vitamine aufgenommen worden sind.
Nahrungsergänzungsmittel für Säuglinge und Kinder seien nicht gesetzlich geregelt. Diese Rechtslücke nutzten immer mehr Anbieter aus. Die Produkte, die sie auf den Markt bringen, kritisiert Lebensmittelchemiker Lachenmeier als gänzlich überflüssig.
Eigentlich brauchen ganz wenige Leute Nahrungsergänzungsmittel. Also auch Erwachsene brauchen meistens keine Nahrungsergänzungsmittel, mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber Säuglinge ganz bestimmt nicht. Die sind ja durch die normale Nahrung schon ausreichend versorgt. Sei es jetzt, ob man stillt, oder sei es, dass man andere Pulvernahrung zubereitet. Da gibt es ja auch Verordnungen, die genau darauf ausgerichtet sind, dass der Säugling genau das bekommt, was er benötigt.
Eltern, die fürchten, ihrem Säugling oder Kleinkind mangele es an etwas, sollten das vom Kinderarzt klären lassen, empfiehlt Lachenmeier, und nicht dubiosen Werbeaussagen glauben, wie auf den Nahrungsergänzungsmitteln, die in Karlsruhe analysiert wurden. Vermutlich sind sie weiterhin erhältlich oder andere rücken dafür nach.
Das ist so wie die Hydra, der man einen Kopf abschlägt. Diese Verfahren, die landen ja dann meistens vor Gericht, und das zieht sich ja über Jahre hin, bis dann überhaupt mal ein Produkt vom Markt genommen werden kann.
Multivitaminpräparate und Probiotika. Volker Mrasek über mögliche Risiken durch Nahrungsergänzungsmittel für Kinder. Es wird kühler. Der Herbstanfang steht bevor, und damit warnen viele Fachleute vor einem Anstieg der Corona-Infektionen. Kitas und Schulen sollen dabei, wenn irgend möglich, offen bleiben. Darin sind sich alle einig. Doch welche neuen Daten gibt es mittlerweile zu den Risiken einer Corona-Infektion für Kinder? Und dazu, wie wirksam die Impfung für sie ist? Sollten Kinder also in der jetzigen Lage gegen Corona geimpft werden? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth gesprochen. Und meine erste Frage war, wie gefährlich ist eine Corona-Infektion für Kinder und Jugendliche? Was ist der aktuelle Wissensstand?
Ja, Kinder und Jugendliche infizieren sich zwar wohl genauso gut wie alle anderen, aber sie geben das Virus seltener weiter und vor allem sie erkranken selbst nicht so schwer. Trotzdem schätzt die WHO, sind weltweit 60.000 Kinder und Jugendliche an Corona gestorben und rund 4 von 100.000 infizierten Kindern und Jugendlichen entwickelten in der Omikron-Welle auch dieses Entzündungssyndrom PIMS. Die allermeisten erholen sich aber davon. Und auch in dieser Altersgruppe gibt's ja Long-Covid. Da ist das Risiko geringer als bei Erwachsenen, aber es ist eben nicht gleich null. Die WHO sagt, die Krankheitslast, die liegt insgesamt in der Größenordnung anderer Krankheiten, gegen die ja geimpft wird, zum Beispiel Hirnhautentzündung oder HIP.
Und wie ist dann auf der anderen Seite die Studienlage zu den Impfungen? Wie gut schützen die Kinder und Jugendliche?
Die Impfungen sind erstmal für Kinder sehr gut verträglich und sie wirken. Konkret stecken sich geimpfte Kinder seltener an und Daten aus den USA zeigen, dass sie nur halb so häufig ins Krankenhaus müssen wie Ungeimpfte und dass bei Geimpften nur ein Zehntel der natürlich insgesamt sehr seltenen PIMS-Fälle auftreten. Auch gegen Long-Covid bei Kindern scheint die Impfung einen gewissen Schutz zu bieten, auch wenn die Datenlage da noch dünne ist.
Was empfiehlt die STIKO jetzt bezüglich der Kinderimpfung? Da gilt nach wie vor die Empfehlung vom Mai.
Genau, die Ständige Impfkommission staffelt die Empfehlung nach Altersgruppen. Kinder von 5 bis 12 sollten eine Impfung mit verringerter Dosis erhalten. Die 12- bis 18-Jährigen 2 Dosen des Erwachsenenimpfstoffs, also die volle Grundimmunisierung. Und wenn bestimmte Erkrankungen vorliegen, Diabetes, Asthma, Herz-Kreislauf-Leiden und so weiter, dann sollte eine zusätzliche Dosis gegeben werden. Und das alles gilt auch für Kinder mit sehr engem Kontakt zu Risikopersonen in der Familie. Was noch wichtig ist, auch Kinder und Jugendliche, die sich bereits mit Corona infiziert haben, sollten trotzdem geimpft werden. Aktuell sind aber nur gut 20% der Kinder im Grundschulalter wie empfohlen einmal geimpft. Bei den Jugendlichen sind es dann schon 70%, die grundimmunisiert sind. Viele Eltern von jungen Kindern haben offenbar noch gar nichts von den Impfempfehlungen gehört. Das zeigt auch die Cosmo-Umfrage der Uni Erfurt. Die STIKO betont darüber hinaus, dass auch Schulschließungen erhebliche Gesundheitsprobleme verursachen. Auch deshalb seien Impfungen und zudem Hygienekonzepte in den Schulen entscheidend.
Welche Empfehlungen gelten denn im Vergleich dazu in anderen Ländern für die Corona-Impfung bei Kindern?
Da gibt es wirklich völlig gegensätzliche Entwicklungen, gerade in der Omikron-Welle. Die WHO-Daten zeigen, Kinder haben sich sogar häufiger mit Omikron angesteckt, aber es gab deshalb nicht mehr schwere Erkrankungen. Unterm Strich ist das eh schon geringe Risiko in dieser Altersgruppe also offenbar noch niedriger geworden. Großbritannien empfiehlt deshalb gar keine Corona-Impfung für Kinder mehr, genauso Dänemark. Ganz anders in den USA, da sind die mRNA-Impfstoffe ja schon für Kinder ab 6 Monaten zugelassen. Und die CDC sagen auch, ja, wirklich alle Kinder ab diesem Alter sollten vollständig geimpft werden, die Älteren auch einen Booster erhalten. Denn wie gesagt, die Impfung schützt und der Nutzen liegt im Bereich anderer Impfungen, die ja die meisten Kinder erhalten.
Es klang jetzt schon an, in den USA können auch Babys ab einem halben Jahr geimpft werden. Wann könnte denn ein Corona-Impfstoff für die unter 5-Jährigen auch in Europa zugelassen werden?
Ja, also die Zulassung aus den USA erfolgte allein auf Basis der guten Antikörperantwort. Und klar ist, dass gerade diese Altersgruppe von der Impfung besonders profitieren könnte, denn die deutschen Daten des RKI zeigen, das Risiko für eine Krankenhauseinweisung liegt bei kleinen Kindern etwas höher als bei älteren. Die Impfung für diese Altersgruppe dürfte in Europa kommen. Mit einer Entscheidung der EMA wird im Oktober gerechnet und auch die STIKO diskutiert bereits über eine Empfehlung.
Corona-Impfungen für Kinder, Volkart Wildermuth mit Informationen und Einschätzungen zur aktuellen Studienlage. Einige hundert Jahre, nachdem die Römer England verlassen hatten, gab es Berichte über große Migrationsbewegungen von Kontinentaleuropa auf die Insel. Jetzt konnte ein internationales Forschungsteam mithilfe von Erbgutproben aus alten Knochen und Zahnproben aus Museen und Universitäten rekonstruieren, woher die Menschen damals im Mittelalter in den Süden und Osten Englands gezogen sind, wie sie sich mit den dort lebenden Menschen vermischt haben und welche Spuren das Ereignis bis heute hinterlassen hat. Ein Autor der Studie im Fachmagazin Nature ist der Archäogenetiker Stefan Schiffels vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, woher genau die Menschen stammten, die damals nach England gezogen sind.
Die stammten wahrscheinlich aus einer Region östlich der Nordsee, also von den heutigen Niederlanden über Norddeutschland bis nach Dänemark und vielleicht sogar Südschweden.
Welches Ausmaß hatte denn dieses Migrationsereignis? Also wie groß war der Anteil der Zugewanderten an der Bevölkerung in Ost- oder auch in Südengland durch oder nach diesem Migrationsereignis?
Der war groß und zwar auch größer, als wir erwartet haben. In den Gräberfeldern, die wir untersucht haben, vor allem im Osten und entlang dem Süden Englands, beträgt der Anteil dieser kontinentaleuropäischen Herkunft ungefähr 3/4, also 75%. Und da muss man aber dazu sagen, dass das natürlich auch nur innerhalb der Gräberfelder gilt, die wir untersucht haben. Wir glauben, dass wir eine gute Repräsentation der damaligen frühangelsächsischen Gesellschaft haben, aber es ist nicht auszuschließen, dass es auch weiter im Westen und im Inland auch noch vor den Archäologen verborgene Refugien gab von Menschen, die halt dann weniger von dieser Einwanderung betroffen waren.
Woher stammten denn die Menschen, die damals bereits in England gelebt haben? Und wie schnell und wie stark haben sich dann die Zugewanderten mit dieser bereits in England lebenden Bevölkerung vermischt?
Die stammten, soweit wir das sehen, aus der lokalen britischen Bevölkerung. Wir sehen also aus der Bronzezeit heraus bis über die Eisenzeit hinweg eigentlich einen relativ stabilen Genpool. Im Großen und Ganzen ist das ein genetisches Profil, was noch heute vorhanden ist, zum Beispiel in Wales und in Schottland, also in den keltischsprachigen Regionen und in Irland. Und dieses Profil ist auch immer noch vorhanden, halt vielleicht zu einem Drittel ungefähr im heutigen England. Und die Vermischung war tatsächlich von Anfang an auch relativ stark. Also wir sehen, obwohl es natürlich die genetische Mehrheitskomponente mit 75% vom Kontinent stammte, sehen wir von Anfang an auch relativ starke Evidenz für Vermischungen. Wir konnten zum Beispiel Familienstammbäume rekonstruieren, in denen sowohl migrantische Familien als auch Menschen mit lokaler Herkunft miteinander verbunden waren.
Sie haben dann die genetischen Daten auch mit archäologischen Daten verknüpft und so zum Beispiel Erkenntnisse gewonnen, wie Herkunft und Begräbniskultur, zum Beispiel Grabbeigaben, zusammenhängen. Welche sozialen Muster haben sich da gezeigt?
Bei diesem Vergleich hat sich ergeben, dass wir insgesamt relativ wenig Korrelation gefunden haben zwischen der Begräbniskultur und der Herkunft. Vor allem bei Männern haben wir keine statistische Signifikanz gefunden, dass beispielsweise Männer, die mit Waffen begraben wurden, jetzt häufiger aus kontinentaleuropäischer Herkunft stammten oder häufiger aus lokaler. Aber interessanterweise haben wir ein Signal bei Frauen gefunden, bei denen eben Frauen mit kontinentaleuropäischer Herkunft häufiger mit Schmuck begraben wurden, und zwar signifikant häufiger. Das könnte damit zusammenhängen, dass diese Menschen gesellschaftlichen höheren Status haben. Das muss es aber nicht heißen. Es kann auch sein, dass die Frauen mit lokaler Herkunft eingeheiratet haben in diese migrantischen Strukturen, vielleicht von außerhalb kamen und daher auch einfach weniger Familie in den Communities selbst hatten.
Mhm. Welche Spuren hat denn dieses mittelalterliche Migrationsereignis in der heutigen englischen Bevölkerung hinterlassen?
Wenn man die heutige Bevölkerung studiert, dann findet man natürlich Herkunft aus der ganzen Welt. Wenn man sich aber nur auf diese sehr enge Herkunftskomponente fokussiert, die eben approximiert, wie es historisch in England gewesen ist, dann sehen wir eben erstaunlicherweise, dass selbst dieses relativ eng umfasste genetische Profil eben nicht einfach eine Addition dieser beiden Komponenten sind, die wir im Mittelalter sehen, sondern ein drittes genetisches Profil mit reingekommen sein muss, wahrscheinlich aus Südwesteuropa, vielleicht aus dem heutigen Frankreich oder Belgien, also über den Ärmelkanal hinweg. Und somit diese rein europäische Komponente in England heute eben aus drei Strömungen besteht, nämlich der lokal britischen Bevölkerung, die vielleicht auf die Eisenzeit und die Bronzezeit zurückgeht, der frühangelsächsischen Einwanderungswelle aus Kontinentalnordeuropa und eben einen dritten Genfluss über den Ärmelkanal hinweg aus Südwesteuropa.
Der Archäogenetiker Stefan Schiffels über Migration nach England im frühen Mittelalter. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit meinem Kollegen Michael Stang.
Laut dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen IPCC kühlten Aerosole im Jahr 2019 das Klima um 0,5 Grad Celsius ab. Ein internationales Forschungsteam hat nun mithilfe von Satellitendaten nachgewiesen, dass die Konzentration dieser Schadstoffpartikel seit dem Jahr 2000 deutlich zurückgegangen ist. Dies war vor allem über Nordamerika, Europa und Ostasien der Fall. Das ist eine gute Nachricht, denn diese Aerosole sind für Menschen und Umwelt schädlich. Zugleich hat sich damit aber auch die kühlende Wirkung dieser Partikel auf das Klima verändert heißt es in der Studie, die im Fachblatt Atmospheric Chemistry and Physics erscheint. Auf Twitter sind verlinkte Quellen von Politikern nicht immer seriös. Ein Team aus Österreich und England hat rund 3,4 Millionen Tweets von Politikerinnen und Politikern aus den USA, Großbritannien und Deutschland analysiert. Demnach teilen republikanische Mitglieder des US-Kongresses zunehmend Links zu Internetseiten, die als nicht vertrauenswürdig eingestuft sind, berichtet die TU Graz. Konkret hat sich der Anteil der von Republikanerinnen und Republikanern geposteten Links zu nicht vertrauenswürdigen Websites bis 2022 innerhalb von 4 Jahren mehr als verdoppelt auf 5,5%. Insgesamt posten republikanische Kongressabgeordnete rund 9-mal so viele solcher Links wie Abgeordnete der Demokraten. In Europa verlinkten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier deutlich seltener wenig vertrauenswürdige Seiten. Die einzige europäische Partei, deren Quellenauswahl für Twitter-Postings jenem der republikanischen Abgeordneten ähnelte, war die AfD. Das James-Webb-Teleskop hat weitere Fotos aufgenommen. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA veröffentlichte eine Aufnahme des Planeten Neptun. Auf dem Bild sind die Ringe des Eisplaneten außergewöhnlich deutlich zu sehen. Eine dünne helle Linie um den Äquator herum könnte demnach ein Anzeichen für die atmosphärische Zirkulation sein, die Neptuns Winde und Stürme antreibt. Drohnen könnten das Baugewerbe revolutionieren. Schon jetzt errichten kranähnliche Roboter autonom Bauwerke. In Zukunft könnten autonom agierende, fliegende Bautrupps diesen Job übernehmen, mithilfe von 3D-Druckdrohnen. Kleine Roboter, die wie ein Bienenschwarm agieren, bieten mehr Flexibilität und Skalierbarkeit, notiert ein Team vom Imperial College London im Fachblatt Nature. Die Idee? Autonom kooperierende Schwärme von fliegenden Robotern fertigen die Gebäudestrukturen an, indem sie aus zementartigen Massen 3D-Drucke direkt vor Ort auf dem jeweiligen Bestimmungsort ausdrucken. Parallel überwachen weitere Drohnen den Fortschritt und gleichen das Gebaute mit den Plänen ab. Erfurt und Jena tauschen Quantenschlüssel aus. Lichtteilchen, sogenannte Quanten, sollen die Kommunikation in Zukunft schneller und sicherer machen. Damit das gelingt, müssen Systeme geschaffen werden, die einen verlässlichen Austausch der sogenannten Quantenschlüssel über verschiedene Distanzen ermöglichen. Auf einer Teststrecke zwischen den beiden thüringischen Städten Erfurt und Jena ist es jetzt erstmals gelungen, Quantenschlüssel über eine Distanz von 75 Kilometern via Glasfaser auszutauschen, berichtet das Fraunhofer-Institut für angewandte Optik und Feinmechanik IOF. Konkret wurden mehr als 300.000 Quantenkeys über einen Testzeitraum von 10 Tagen verschickt.
Sternzeit, 22. September. Die schräge Erde und der Herbstanfang. Morgen früh um 3.04 Uhr überquert die Sonne den Himmelsäquator nach Süden. Astronomisch beginnt damit der Herbst. Für uns auf der Nordhalbkugel heißt das, die Nächte werden wieder länger als die Tage. Allerdings ist das erst ab Dienstag der Fall. Die Erdatmosphäre bricht das Licht der Sonne auch dann über den Horizont, wenn sie gerade untergegangen oder noch nicht aufgegangen ist. Dadurch beträgt die Länge des lichten Tages heute noch 12 Stunden und 13 Minuten. Zum Wechsel der Jahreszeiten kommt es, weil die Rotationsachse unserer Erde um gut 23 Grad geneigt ist. Dadurch zeigt im Laufe eines Jahres mal die Nord-, mal die Südhalbkugel Richtung Sonne. Morgen erleben wir genau den Übergang. Stünde die Drehachse unseres Planeten senkrecht auf der Erdbahn, so hätten wir keine Jahreszeiten. Tag und Nacht wären immer jeweils 12 Stunden lang. Das ist auf der Erde mit schräger Achse nur am Äquator der Fall. Dort gehen alle Gestirne senkrecht auf und unter. Und alle Objekte stehen 12 Stunden über und unter dem Horizont. Die Sonne ebenso wie Jupiter, Sirius oder andere Sterne. Für die, die sich vor der kälteren und dunkleren Jahreszeit grausen, hat die Himmelsmechanik einen Trost parat. Unsere Erde ist ab Anfang Oktober der Sonne näher als im Durchschnitt. Um der stärkeren Anziehungskraft der Sonne zu entgehen, bewegt sich die Erde schneller auf ihrer Bahn. Das hat Folgen für die Länge der Jahreszeiten. Herbst und Winter sind über eine Woche kürzer als Frühling und Sommer.
Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Digitalstrategie der Regierung im Bundestag. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören.